Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies, der Podcast, Achtung, neue Anmoderation, der Podcast, der sich rantastet an die Perikope, so weit, so alt, der Freundschaft zelebriert und sich oft über Gäste freut, habe ich mir gedacht.
Ja, sehr cool, aber das, sagen wir das jetzt jedes Mal?
Nein.
Ah, okay,
alles klar. Das haben wir ja noch nie jedes Mal gesagt. Und ich sage natürlich erstmal Hallo Anja, ich freue mich, dich zu sehen.
Hallo Lea, ich freue mich, dich zu sehen.
Das ist gut. Wir sind in einer intensivsten Vorproduktionsphase. Das sage ich nur einmal allen Hörenden. Falls irgendwas in dieser Welt passiert oder in diesem Land, es kann sein, dass es noch nicht passiert ist, weil wir so in die Vorproduktion gehen. Also nehmen wir, kann sein, dass wir aktuelle Bezüge gerade nicht aufnehmen. Wir sprechen heute, Anja, du und ich, wir beide, über den 9. Sonntag nach Trinitatis.
Yeah.
Und der Wochenspruch steht im Lukas-Evangelium, ein Evangelium, was ich sehr, sehr gerne mag. Kapitel 12, 48b. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.
Tja. Ja, echt. Wenn man jetzt das Mikro fallen lassen würde, ne? Das wäre so die richtige Geste dafür. Bam.
Ja. Ja, vielleicht ist das nicht der Vers, den mir dieses Evangelium so sympathisch macht. Aber viel, viel Gutes, viel Gutes ist dabei. Und das hat ja auch so ein Fünkchen Wahrheit. So, wir sprechen heute über das erste Königebuch. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Mhm. Da ging es um Elia. Wir wandern jetzt aber mehr an den Anfang. Die ersten 11 Kapitel aus dem ersten Königebuch befassen sich mit Salomo, wie Salomo seine Regierung angetreten hat, wie er König wurde und wie sein Königtum auch zu Ende geht. Und wir sprechen über den Text, der vor dem Text steht, der sehr bekannt ist, der hier auch heute noch in Klammern steht, nämlich das salomonische Urteil, wo die zwei Frauen zu ihm kommen und sagen, das ist mein Baby. Und er dann sagt, ja, kein Problem, wir schneiden es einfach in der Mitte durch. Und dann die wahrhaftige Mutter zurücktritt und sagt, nein, lass das Kind am Leben. Das Kind soll auf jeden Fall nicht getötet werden, dann gib es lieber der anderen Frau. Und daraufhin Salomo sagt, das ist die echte, die wahre Mutter, tastet das Kind nicht an. Sie bekommt das Kind und sich dann diese Kunde verbreitet, wie weise der doch ist. Dass er das nicht die ganze Zeit ist und war, darüber werden wir heute sprechen. Du wirst uns den Text vorlesen aus dem 3. Kapitel. Ich vermute, du liest die Verse 5 bis 15.
Ja, richtig, vermutet.
Ja, wie gesagt, in Klammern geht es dann noch bis 28 weiter. Da passiert dann das, was ich gerade erzählt habe. Und sag uns doch bitte noch, wenn du uns diesen langen Text vorliest, auf den ich mich schon freue, nach welcher Übersetzung du das machst.
Und ich das beim Lesen einschläfst, ey, weil der so lang ist.
Nein, nein, nein.
Okay, also Basisbibel.
Oh, ist gut. Die habe ich nämlich auch hier liegen.
Unabgesprochen, wie gut. Genau, und die Verse 5 bis 15 aus dem 3. Kapitel des 1. Königebuches lese ich jetzt. In Gibeon erschien der Herr Salomo nachts im Traum. Gott sagte ihm, was immer du bittest, will ich dir geben. Salomo antwortete, deinem Knecht, meinem Vater David, hast du immer viel Gutes getan, denn er war treu und gerecht und sein Herz war stets auf dich gerichtet. Er hat sein ganzes Leben nach dir ausgerichtet und du hast ihm die Treue gehalten. Du hast ihm einen Sohn gegeben, der heute auf seinem Thron sitzt. Ja, so ist es jetzt, Herr, mein Gott. Du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle von meinem Vater David. Dabei bin ich noch ein junger Mann und weiß nicht aus noch ein. Als dein Knecht stehe ich mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk, so groß, dass es weder geschätzt noch gezählt werden kann. Gib mir, deinem Knecht, ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wie sonst könnte man Recht schaffen in deinem Volk, das doch so bedeutend ist? Es gefiel dem Herrn gut, dass Salomo genau darum gebeten hatte. Gott sagte ihm, du hast weder um ein langes Leben gebeten, noch um Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Stattdessen hast du um Einsicht gebeten, um auf mich zu hören. Nur so kannst du gerechte Urteile fällen. Darum werde ich deine Bitte erfüllen. Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. So wie du ist niemand vor dir gewesen, und nach dir wird es keinen geben wie dich. Ich gebe dir sogar etwas, worum du nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre. Kein anderer König wird sich mit dir vergleichen können, solange du lebst. Ich werde dir ein langes Leben schenken. Richte dein ganzes Leben nach mir aus, wie dein Vater David es getan hat. Befolge also meine Gesetze und Gebote. Da erwachte Salomo und merkte, er hatte geträumt. Er ging nach Jerusalem zurück, trat vor die Bundeslade des Herrn und brachte Brandopfer und Schlachtopfer dar. Danach veranstaltete er ein Festmahl und lud alle seine Beamten dazu ein.
Dankeschön.
Sehr gern.
Ich habe eben schon ein bisschen was gesagt. Die ersten 11 Kapitel, da geht es um Salomo. Und Salomo träumt hier und wird verändert oder transformiert. Wir werden gleich noch drüber sprechen. Aber zuerst will ich dich fragen, Anja, wo dockst du an? Wo gehst du in Resonanz mit diesem, naja, ich denke mal, aus unserer Perspektive ja doch eher geläufigen Text?
Natürlich kannte ich den Text, aber so geläufig ist er mir nicht. Also ich würde jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, wie oft ich den in meinem Leben schon zur Kenntnis genommen habe, aber es gibt Texte, die kenne ich besser, so.
Na klar, ist er ja auch neu in die Perikope reingekommen, muss man ja auch sagen.
Okay. Ja, also Vers 9. Gib mir, deinem Knecht, ein hörendes Herz. Ich liebe diese Bitte, weil wir uns ja gerade in der Gemeinde, das habe ich ja auch schon genug erzählt, aber mit hörendem Gebet beschäftigen. Und hörendes Gebet und ein hörendes Herz hängen für meine Begriffe zusammen. Und ich finde diese Bitte so unglaublich gut, weil ein hörendes Herz, also nicht einen verstehenden Verstand oder so, sondern ein hörendes Herz verbindet, im hebräischen Denken ja sowieso nochmal mehr, aber auch in unserem Denken verbindet ein hörendes Herz den Verstand und die Emotionen. Und das finde ich total gut und wichtig und das gefällt mir sehr. Da bin ich angedockt und das finde ich richtig, richtig schön. Das ist so im Moment noch mein Lieblingsvers in dem ganzen Text. Ansonsten habe ich mich die ganze Zeit über diesen Text auch so ein bisschen amüsiert. Ja? Also habe ich so gedacht, ja, da schmiert aber einer dem anderen ganz schön Honig ums Maul. So. Also du hast meinen Vater und du bist mein Gott und du hast mich zum König gemacht. Und auch dieses, es ist ein großes Volk, ne, in Vers 8, es ist ein großes Volk, so groß, dass es weder geschätzt noch gezählt werden kann. Wenn man weiß, wie groß Israel war, weiß man, diese Darstellung muss eine Darstellung sein, die mit Zahlen nichts zu tun hat. So. Also das waren so...
Schön formuliert.
Ja. Das waren so meine Gedanken. Und ich liebe es, dass es war mir beim Anfang überhaupt nicht aufgefallen. Ich musste nochmal dann den Anfang lesen. Das Vers 15 beginnt mit, da erwachte Salomo und merkte, er hatte geträumt. Und da dachte ich so, wie geil. Und dann habe ich nochmal zurückgeblättert und gesehen, ja, okay, es beginnt ja damit, dass Salomo einen Traum hatte. Aber die ganze Geschichte, die ist so grandios erzählt und so, das ist so plastisch, dass ich dann dieses, er hatte nur geträumt, fand ich super, musste ich erstmal lachen. Ja, und noch ein letztes, dass er ein Festmahl veranstaltet, der Salomo, und alle seine Beamten dazu einlädt, das fand ich irgendwie stark.
Ja, das ist so schön, ne? Und das ist ja außerhalb des Traumes, ne?
Das ist außerhalb, das ganz hält. Genau, ja.
Ja, da merkt man, wie er verändert ist, ne? Wie doch Salomo doch verändert ist.
Ja, Träume. Ja. Also meine Berufung hat ja mit einem Traum zu tun. Also das ist, Träume können wirklich sehr viel verändern. Und das, mein Berufungstraum war ja auch so plastisch, ne? Also nicht so lange Redeanteile, weder von mir noch von Gott, aber schon auch sehr plastisch, ja.
Ja, ich finde sehr, sehr gut, was Alexander Deeg geschrieben hat. Ich muss einmal noch nachgucken, dass ich dem jetzt keinen neuen Vornamen verpasst habe. Nee, Alexander Deeg ist richtig. Also dem Theologen aus Leipzig oder auf jeden Fall dem praktischen Theologen, der in Leipzig ist. Ich hoffe, er ist da nach wie vor. Der hat in den Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext dazu geschrieben. Es gibt noch eine weitere Auslegung auch hier, weil es ja, wie gesagt, zum ersten Mal in die Perikopenreihe reingekommen ist. Und der nimmt da auch Bezug darauf, was du gesagt hast, mit diesem, dass es ja sehr schön gezeichnet ist und alles so ein bisschen Märchen und Träumerei. Ja. Hm. Und dann schreibt er, aber beide, Märchen und Träume, sind realer und wahrer, als manche oder mancher meint. Ne?
Ja, das stimmt.
Und so ist es ja auch. Und dann sagt er, wie ein Traum von Gott und seinem Handeln das Leben verändert, zeigt 1. Könige 3. Und wie weisheitliche Transformationen das Leben verändern. Darum könnte es am 9. Sonntag nach Trinitatis 2023 gehen. Hm. Das fand ich total stark. Er entfaltet eben, dass ja gerade im Kapitel zuvor Salomo ja erstmal nochmal drei Menschen, also veranlasst, dass drei Menschen getötet werden, um seine Regierung, sagen wir mal so, um fester im Sattel zu sitzen, was sein Königsanspruch angeht. Und dann hat er diesen Traum und diese weisheitliche Transformation. Und dann schreibt Alexander Deeg, das finde ich großartig, sein Handeln folgt nicht länger der Logik der Gewalt, also drei Menschen veranlasst umzubringen, sondern der des Lebens. Und das zeigt sich eben in diesem salomonischen Urteil, ne, wo er das Kind rettet durch Weisheit. Sein Handeln folgt nicht länger der Logik der Gewalt, sondern der des Lebens. Das finde ich so schön. Das spricht mich sehr an, muss ich sagen. Und dann habe ich auch so gedacht beim ersten Lesen, hui, was würde ich eigentlich machen oder antworten, wenn Gott mich fragen würde oder sagen würde zu mir, bitte, was ich dir geben soll. Ja? Mhm. Und ich finde das so raffiniert oder so schlau oder mich spricht es auch so an, dass Salome sich hier für ein hörendes Herz entscheidet. Auch zu sagen, ich entscheide mich dafür, dass ich nicht die erste und höchste Instanz bin, sondern ich möchte Hörender sein oder Hörende in meinem Fall. Aber ansonsten finde ich diese Frage auch, wenn ich jetzt so eine Bitte frei hätte bei Gott, die Frage auch gar nicht so einfach, was man dann bitten würde. So in den Märchen ist es ja oft die Fee, ne? Du hast so drei Wünsche frei. Ja? Und das ist ja auch mal so eine spannende Frage, was würde man sich eigentlich wünschen, ja?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe heute mit einer Freundin telefoniert und im Laufe des Gesprächs kamen wir dann auch dazu, sie fragte mich, wie es mir so geht und abgesehen von der Erschöpfung, mit der ich irgendwie immer zu kämpfen habe. Und da habe ich so gemerkt, dass ich in mir so eine Grundzufriedenheit trage, dass ich im Moment gerade so grundzufrieden bin, dass ich gar keine Wünsche habe. Ich habe dann erzählt, dass mein Sohn mich gefragt hat, wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, was ich mir wohl wünschen würde, also ob ich noch irgendein großes Ziel habe oder so. Und da habe ich echt eine Weile drüber nachdenken müssen und habe festgestellt, nee, habe ich tatsächlich nicht. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich fantasielos wäre, sondern dass ich wirklich diese Grunddankbarkeit und Grundzufriedenheit in mir trage, in dem Wissen, ich werde mich permanent weiterentwickeln und will das auch. Und das korrespondiert mit einem ernst gemeinten Gebet nach meiner Scheidung oder im Rahmen meiner Scheidung. Da habe ich das dann auch einem Freund erzählt und der hat mich klar für ein bisschen verspottet, ob ich mich für König David hielte. Aber ich habe ihm erzählt, dass ich in all dem Schmerz und in all dem Zerbruch und in all dem, was so richtig, richtig an der Substanz geht und ins Eingemachte, dass ich mir wünsche, dass ich im Hause Gottes bleibe. Und das meint für mich, und zwar mein Leben lang. Und das meint für mich nicht, dass ich jetzt ins Kloster gehen will oder so, sondern dass ich mein Glauben, mein Vertrauen in Gottes Größe nicht verliere. Und darin, dass Gott sozusagen alles am Ende weiß und in seiner Hand hält. Und dass auch mein Schmerz bei Gott seinen Platz hat und dort nicht missachtet werden muss, sondern einfach natürlich dazugehört. Und das ist so für mich dieses, wenn ich so einen Wunsch frei hätte, kommt natürlich an, bei wem ich diesen Wunsch loswerden kann. Aber wenn Gott mich fragt, würde meine Antwort auch heute sein, dass ich in deiner Gegenwart bleiben kann. Ich möchte nirgendwo anders hin. Das ist ernst gemeint, das ist überhaupt nicht frömmelnd, sondern das ist genau mein tiefster Wunsch.
Also mir käme jetzt auch nicht die Frage, ob du dich für David hältst. Okay, wir haben wir darüber gesprochen, wo wir andocken. Um was es geht, habe ich auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Also was man König Salomo ja so nachsagt, ist, er setzte mehr auf Diplomatie. Ne? Mhm. Also gerade in diesem Switch von nicht der Logik der Gewalt zu folgen, sondern ab dann doch eher der Logik des Lebens. Man sagt, es ist der König des Friedens. Er hat politisch intelligent geheiratet, ja, indem er den Pharao zu seinem Schwiegervater gemacht hat. Die Wortwurzel in seinem Namen, also Shin, Lamed, Mem, stehen auch für Frieden oder für vollkommen, vollkommen sein oder voll etwas, was vollkommen ist. So, was denkst du, warum könnte es sich lohnen, diesen Text zu predigen?
Also vielleicht, Also einmal ist ja diese Bitte von Salomo total wesentlich. Und die würde mir jetzt Mut machen, wenn ich diesen Text predigen würde, würde ich sehr darauf hinweisen, wie kostbar dieser Wunsch ist. Und dass dieser Wunsch, dass ein hörendes Herz einfach was ist, was also auch die Schöpfung im Blick hat, weil im hörenden Herzen, dass Gott hört, der Mensch ja imstande ist, Gottes Willen zu erkennen. Und vor allem zu erkennen, dass der Wille Gottes nicht knechtet, sondern frei macht. Mhm. So, deswegen finde ich diesen Text so wahnsinnig wichtig. Und auch die Bedeutung von Träumen. Also tatsächlich, wie wichtig Träume sind. Und dass wir in unserer, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Aufnahme, dass in dieser Zeit, in der eigentlich die Dinge so wahnsinnig technisiert sind und auch sehr pragmatisch und sehr versachlicht, die ganzen Dinge, die uns so begegnen, ist es hilfreich, wenn wir wieder neu lernen, die Untertöne wahrzunehmen, Träume ernst zu nehmen, zu verstehen, dass Gott sich uns mitteilt, und zwar unter anderem durch Träume. Und das würde ich, glaube ich, in der Predigt stark machen, wie wichtig dieser Traum ist, der einmal auch nochmal deutlich macht, ja, für den, der das liest, wie bedeutsam das Volk Gottes ist, das Volk Israel ist, dass es eben nicht irgendwie eine spinnerte Idee ist, sondern dass Israel in Gottes Augen wirklich bedeutsam ist, das Volk, das du erwählt hast. Also dass Träume auch unsere eigenen Gedanken in gute Bahnen lenken können, in lebensbejahende Bahnen lenken können. So, ich glaube, deswegen ist dieser Text auch sehr wertvoll. Aber ich würde zum Beispiel dann, also weil du sprichst ja von diesem Wandel, den Salomo durchmacht in dem Traum oder nach dem Traum, verändert sich seine Weise zu regieren, seine Weise auch, er hört also auf, seine Gegner abzuschlachten. Und ich glaube, dass man das unbedingt dazu gehört, in dieser Predigt die Geschichte von dem salomonischen Urteil zu erzählen. Ich würde sie nicht vorlesen, ich würde sie erzählen, um zu zeigen, dass dieses hörende Herz, der ja offensichtlich, mit dem hörenden Herzen kann er offensichtlich ja erkennen, wer die wahre Mutter ist. Und da er es nicht beweisen kann, braucht er halt eine kluge Idee. Deswegen muss man diese Geschichte, oder deswegen sollte man diese Geschichte, würde ich sagen, erzählen, um deutlich zu machen, das ist das Ergebnis eines hörenden Herzens, dass du dem Gegenüber ins Herz blicken kannst.
Und die Weisheit, also die ja von Gott geschenkt ist, ja, ja. Die zeigt wieder, dass sich Liebe durchsetzt, ne?
Ja.
Weil ja die liebende Mutter sagt, stopp. Ne? Dann genau. Verzichte ich auf mein Kind, aber Hauptsache, es bleibt am Leben.
Ganz so. Genau.
Also wie sich die Liebe durchsetzt. Und wir haben ja neulich auch darüber gesprochen, wie wichtig das auch ist, dass wir Mitträumende haben. Ja? Mhm. Und da hatten wir gesagt, so Mitträumende gesucht. Und ich finde es spannend, was du auch eben nochmal gesagt hast, wie wichtig Träume sind. Bei der letzten Frauenfreizeit, die ich leiten durfte, durften die Frauen ihr eigenes Loft einrichten, gedanklich. Also diese Vorstellung, du kriegst ein Riesenloft, also wirklich so ein halbes Fußballfeld. Also wahnsinnig, ja. Also keine Ahnung, was das sind. Keine Ahnung, 200 Quadratmeter oder so. Also du kriegst ein Riesenloft und du kannst dir vorstellen, wie du dir das einrichten willst. Also welche Ecken der Inspirationsgeschichten würdest du machen und so fort. Und fast alle hatten eine große Küche oder so eine Kücheninsel oder auf jeden Fall so ein riesen Tisch und eine riesen Tafel, wo Menschen zusammenkommen könnten, zusammen essen und so. Also etwas, ja. Was, und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, was wir gerne hätten, ne? Also und wenn, und wie so ein Ort in einem Haus auch so das Herzstück ist, ne? Wenn irgendwie so Küche und ein großer Tisch so zusammenkommen. Und wir haben ja eben auch schon gesagt, es endet ja damit, dass er ein Fest macht, ein Fest, wo er alle Beamten zu einlädt. Und das ist ja auch so ein Bild davon, ne? Mhm. Und dass man, was ich eben schon mal sagte, eben Salomo ja nachsagt, ist ja eben, dass er mehr auf Diplomatie, auf Frieden setzt und so weiter. Und das passt auf jeden Fall gut zusammen mit dem, was wir so angedacht und schon besprochen haben. Und das glaube ich auch. Also gerade in der Bibel sind ja Träume auch wirklich so Wegweisungen Gottes, ja? Ganz und die Frage ist, ob man auch heute sich das noch vorstellen kann, dass Gott Träume nutzt, ja? Und ich denke, warum nicht, ja? Sowohl die in der Nacht und auch die Tagträume rein, ja?
Ja, auf jeden Fall kann Gott, nicht nur kann, er macht es auch wirklich, also meine Berufungsgeschichte ist ja, also die, abgesehen was die ewig dauerte, 10 Jahre lang, ist es ja so, dass ich am Ende, das muss ich vielleicht kurz erzählen, dass ich am Ende, bevor ich mich dann getraut habe, zum Theologiestudium mich zu bewerben, mit 30 Jahren ohne Abitur, habe ich ja geträumt von meinem Büro. Und dieses Büro, und das war ja so ein krasser, plastischer Traum, und ich wusste, dass dieses Büro mein Büro ist und ich sitze hinter und nicht vor dem Schreibtisch. Und es war auch klar, dass es ein Gemeindebüro ist. Und dann hat mir ja jemand geholfen, diesen Traum zu verstehen und auszulegen. Und dann bin ich zum Theologiestudium gegangen und als ich dann 6 Jahre nach dem Theologiestudium, nach Beginn des Theologiestudiums hier in Bremen-Lesum ankam und mein Büro eingerichtet war, erinnerte ich plötzlich diesen Traum. Der war ja die ganzen Jahre weg. Und ich erinnerte diesen Traum und stellte fest, mein Büro sieht genauso aus wie dieses Büro, wie das Büro in diesem Traum. Und ja. ich glaube wirklich, also das ist jetzt sicherlich nicht immer so grandios, was man träumt, ja. Aber ich glaube zum einen, die Träume der Nacht sind wirklich, wirklich wichtig und bedeutsam. Denken wir an die Berufung des Eli, des Samuel bei Eli, so. An die Berufung des Samuel bei Eli, der ja auch, dem ja Gott auch zumindest im Schlaf erscheint und das ihm wie ein Traum vorkommt. So, aber eben auch, wenn wir nicht anfangen zu träumen oder wenn wir aufgehört haben zu träumen, dann werden wir in dieser Gesellschaft an Relevanz verlieren. Weil pragmatisch und versachlicht ist alles. Alles kann man quadratisch praktisch gut, ja. Der Bodo Wartke singt so ein tolles Lied von den Bauten in Deutschland. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Er singt jedenfalls darüber, ist ein Marsch, den er da singt. Und er singt darüber, dass unsere Häuser, das, was wir so bauen, alles quadratisch praktisch gut ist. Also irgendwie pragmatisch.
Ja, und über unsere Architektur.
Über unsere Architektur. Du kennst das Lied, ne? Und das amüsiert mich so und zugleich ernüchtert mich das so, weil die Architektur ja wirklich total nüchtern ist. Und unser ganzes Leben ist nüchtern. Und das ist ja unsere Chance, in die Nüchternheit hinein das Verspielte, das Detailverliebte der Schöpfung zu bringen. Das, was Gott in uns hineinlegt an Schöpfungsverliebtheit. Und das gelingt, glaube ich, wenn wir träumen. Dann entdecken wir wieder die Ornamente in unserem Leben. Wir streichen gerade, letzter Gedanke, wir streichen hier gerade das Wohnhaus als im Ehrenamt, in dem ich wohne. Und dieses Wohnhaus besticht durch seinen wunderbaren Stuck. Und es gibt natürlich Leute in der Gemeinde, die würden ganz gerne Stuck abschlagen und das Wohnhaus energetisch fit machen. Und das verstehe ich auch, weil von innen das zu sanieren ist deutlich teurer. Aber dieser Stuck erzählt eine Geschichte. Und der Stuck in meinem Leben und der Stuck in meinem Glauben, der erzählt die Geschichten. Der erzählt das, die Träume in meinem Leben. Und die können alles verändern, das ganze Leben. Und das erzählt mir dieser Bibeltext. Und nicht nur mein Leben oder nicht nur Salomos Leben, sondern immer auch das Leben der Menschen um ihn her.
Ja, und ich weiß, dass wir jetzt ein bisschen drauf rumreiten, ja, mit diesem Fest und die Beamten, die alle eingeladen worden sind. Aber es zeigt doch auch, wenn du so eine weisheitliche Transformation erlebst, also wenn du so etwas erlebst, dass du das Gefühl hast, Gott ist in deinen Träumen oder schenkt dir Träume, dann führt das ins Leben, in die Geselligkeit, in die Gemeinschaft. Und das kommt für mich schon auch zum Ausdruck durch dieses Fest, ne? Ja. Das hat also, so weisheitliche Transformationen haben Festcharakter. Das ist einfach etwas, was ganz, ganz, ganz Wertvolles. Und das ist schön. Ja. Okay, dann mal auf den Punkt. Was ist denn das Evangelium des Textes?
Na, dass Gott offenbar die Bitte vom David nicht, die Bitte vom Salomo erhört. Er schenkt ihm ein hörendes Herz. Gott nutzt unsere Träume, um uns zu verändern. Damit wir, wenn wir uns darauf einlassen, damit wir dieses, also Ja zum Leben, zu unserem und zum Leben anderer sagen können.
Ja, das sehe ich auch so, genau. Das glaube ich, das ist Evangelium. Und was ich auch cool finde, ist, es ist ja auch jesuanisch, ne? Also dieses, wie heißt das, der genaue Wortlaut? Also sag mir, was ich tun soll für dich, ne? Also hier fragt Gott.
Ja, das ist die Heilung des Blinden, genau. Ne? Also, was soll ich für dich tun?
Genau. Genau. Also bitte, was ich dir geben soll, sagt Gott hier in dem Traum. Ja. Und Jesus sagt auch, also sag es mir, ne?
Ganz genau.
Sag mir, was ich für dich tun soll. Und das zusammen mit dem, was du gesagt hast, ja? Also, dass wir einen Gott haben, der uns fragt, der uns mündig fragt, ne? Was soll ich für dich tun? Und gleichermaßen uns durch Träume, durch ein hörendes Herz wandeln kann, ja? Und dann hat es Festcharakter.
Ja, und der eben nicht nur fragt und uns wandeln kann, sondern der unsere Antwort auch, den unsere Antwort interessiert. Der will es wissen. Es interessiert ihn wirklich.
Ja.
Ja.
Ja, nice. Die Zeit ist rum.
Ja, oh, sowas von, ey.
Wir wünschen allen Hörenden alles Liebe, ganz viel Inspiration.
Oh ja.
Und viel Freude, mit diesem Text unterwegs zu sein.
Ja, und bleibt Träumende.
Genau. Schönes Schlusswort. Tschüss.
Tschüss. Wir machen Sommerpause. Vom 10. bis 12. Sonntag nach Trinitatis erholen wir uns und sehen bzw. hören uns wieder ab 28. August. Bleibt uns gewogen und alles Liebe.